Sponsor der heutigen Episode ist Relay. Relay ermöglicht den Kauf und Verkauf von Bitcoin über eine intuitiv gestaltete Smartphone-App. Bitcoin sofort kaufen und die eigenen Schlüssel halten. Einfach und simpel. Betrag auswählen, Zahlungsrhythmus einstellen, zum Beispiel als Einmalzahlung oder als Autosparplan, Zahlung tätigen, fertig. Schließen Sie sich 60.000 anderen Nutzern von Relay an und beginnen Sie Ihre Bitcoin-Reise auf relay.app/Mises und verwenden Sie den Einladungscode Mises für eine reduzierte Transaktionsgebühr. Und nun viel Spaß und vor allen Dingen viele neue Erkenntnisse bei der nachfolgenden Podcast-Folge.
Mises.at präsentiert Mises Karma Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Mises Karma im Gespräch und heute mal aus einer etwas ungewohnten Location. Wir sind nämlich heute in Plochingen im Hotel Princess. Hier findet ja auch demnächst das Mises Karma Live Event statt. Ja, und dann sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen zum Junior-Chef, dem Marc Yard.
Hi Christian, cool, dass du extra den weiten Weg hierher gekommen bist.
Ja, habe ich gerne auf mich genommen. Waren zwar ein paar Stunden Fahrt, aber das muss sein. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir sind quasi in Vorbereitung des Events und wollen natürlich die Gelegenheit nutzen, nochmal zu sprechen. Ich habe es gerade gesagt, du bist der Junior-Chef hier vom Hotel Princess, wahrscheinlich besser bekannt bei den meisten Zuhörern, dem Bitcoin-Hotel. Und du sprichst auch davon, es ist sozusagen das einzige oder das erste Bitcoin-Hotel der Welt, werden wir gleich mal genauer noch drüber sprechen. Aber erstmal natürlich die berühmte Frage, wie bist du denn eigentlich zur österreichischen Schule gekommen, beziehungsweise dann auch zu Bitcoin?
Genau, bei mir war es tatsächlich zuerst so, dass Bitcoin da war und über Bitcoin bin ich dann in die österreichische Schule gekommen. Und quasi war dann wirklich Bitcoin der Trigger und das hat mich immer weiter dann auch in das Rabbit Hole der österreichischen Schule geworfen.
Das ist ja bei jedem unterschiedlich tatsächlich. Ja. Und wie kommt man dann dazu, dass man dann sogar ein Hotel quasi auf Bitcoin münzt, im wahrsten Sinne des Wortes?
Ich glaube, wir haben ja ein bisschen Zeit, deshalb hole ich jetzt ein bisschen aus.
Gerne was
aus. Und zwar war es bei mir wirklich so, ich hatte eine Auszeit, das heißt, ich habe ziemlich eine sehr hohe Zeitpräferenz gehabt, habe als DJ gearbeitet und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist kein Sustainable Lifestyle. Dann habe ich wirklich die Reißleine gezogen, habe eine Auszeit mir genommen, habe fast drei Jahre in Südfrankreich ziemlich zurückgezogen gelebt. Ich habe es immer genannt, ein Retreat für mich selbst veranstaltet. Das heißt, es war eher eine innere Reise, die ich in der Zeit durchgemacht habe. Und ich habe dann in der Zeit auch gemerkt, hey, der bewusste Lifestyle, der langsame Lifestyle, bewusster Konsum, minimalistischer Lifestyle, das tut mir sehr, sehr gut. Und auch die Verbundenheit mit der Natur, die wir heute meiner Meinung nach als Menschen teilweise sehr verloren haben. Wir leben sehr arg in der digitalen Welt, aber wirklich unsere Basics und wo wir herkommen, ist wirklich aus der Natur. Und da wieder die Verbindung herzustellen, das habe ich für mich gemerkt, das ist eine sehr, 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 sehr wertvolle Erfahrung. Und dann war ich in dem Retreat und habe dann, wie gesagt, solche Werte entwickelt, wie ich es gerade schon erläutert habe. Bewussterer Lifestyle, bewussterer Konsum, Minimalismus. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt auch andere Leute, die ähnliche Werte wie ich habe. Das heißt, mir ist dann aufgefallen, da gibt es so Bitcoiner und komischerweise haben die ähnliche Werte wie ich. Und dann bin ich wirklich in Bitcoin reingekommen, nicht über das Investment, sondern weil ich einfach Sympathie empfunden habe mit den Leuten, den Bitcoinern, mit den Werten. Und ich bin dann quasi über die Werte in Bitcoin reingekommen. Und über Bitcoin bin ich dann in die österreichische Schule gekommen. Und das hat mir dann auch ganz, ganz viele Antworten, für die ich früher keine Lösung hatte oder keine Antwort hatte. Ganz, ganz viele Fragen, für die ich keine Antwort hatte, hat mir dann auf einmal Bitcoin und auch die österreichische Schule geliefert.
Interessant, weil du meinst Naturverbundenheit und dann ja eigentlich sowas absolut Digitales wie Bitcoin. Ja. Klingt auf den ersten Moment so, als gehört es gar nicht zusammen.
Ja, tatsächlich ist es auch immer, glaube ich, eine Balance. Das heißt, es gibt dann immer die einen, die sagen, okay, das Digitale, das verbannen wir. Und dann gibt es wieder die anderen, die sagen, okay, das Natürliche, das wollen wir nicht. Mhm. Aber ich glaube, meiner Meinung nach ist es wirklich die Balance, die wirklich das ausmacht. Und es geht wirklich darum, die Dinge in die Balance und auf den richtigen Platz zu bringen. Mhm. Weder Digitale schlecht, noch ist Natur schlecht. das Wichtige ist meiner Meinung nach wirklich, das in die Balance zu bringen. Und da sind wir halt meiner Meinung nach oftmals, dass wir entweder am einen Extrem sind oder am anderen Extrem. Und das wirklich zum Verbinden, das ist meiner Meinung nach eine sehr wertvolle Sache.
Mhm. Du hast ja vor kurzem einen Vortrag über Oberthema Zeitpräferenz gehalten. Das ist ja eigentlich Thema, was durchaus in die österreichische Schule gehört. Aber, wie wir sicherlich jetzt mal erfahren werden, auch sehr viel mit Bitcoin zu tun hat.
Ja.
Vielleicht magst du mal kurz erklären, was Zeitpräferenz überhaupt bedeutet.
Ja, genau. Zeitpräferenz war wirklich so der Klickmoment, wo ich dann den Bitcoin-Standard gelesen habe. Und dann habe ich das Konzept der Zeitpräferenz verstanden, hat es bei mir wirklich Klick gemacht. Das heißt, Zeitpräferenz ist im Endeffekt einfach der Moment, von dem du eine Zahlung bekommst, bis du das Geld wieder ausgibst, bis es wieder in Umlauf kommt. Und dann gibt es quasi, spricht man auf der einen Seite von einer hohen Zeitpräferenz, auf der anderen Seite von einer niedrigeren Zeitpräferenz. Und in unserem aktuellen Geldsystem ist es so, dass du halt incentiviert bist, dein Geld möglichst schnell wieder auszugeben. Das liegt einfach daran, weil unser Geld quasi jeden Moment inflationiert wird, die Kaufkraft tendenziell immer abnimmt und du einfach dann den Anreiz hast, das Geld möglichst schnell auszugeben. Bei uns mit 10% Inflation ist das jetzt vielleicht noch vermeintlich einigermaßen in Ordnung. Aber in anderen Ländern, das sieht man es dann auch, wenn die Inflation richtig hoch ist, sobald die Geld bekommen, die geben das aus. Ja. Und bei uns ist natürlich das auch schon wirklich so, dass deine, sag ich mal, die Allokation von deinem monetären Gut schon nicht mehr wirklich funktioniert, weil du einfach getrieben bist, das Geld möglichst schnell auszugeben. Und wenn du das Geld möglichst schnell ausgibst, dann machst du einfach, sag ich mal, du kaufst ja Dinge, die du vielleicht normalerweise nicht kaufen würdest, einfach nur, damit du den Geldwert nicht verlierst. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich die Bitcoiner, die haben hier halt ein zensurresistentes, limitiertes, dezentrales Geld, wo du dein Wert, deine Zeit sparen kannst. Du kannst auf einmal wieder sparen. Es lohnt sich wieder zum Sparen. Und der Bitcoiner, der steht dann halt vor der Frage, ich kann mir jetzt ein Smartphone kaufen oder ich kann in dem coolsten Geld Bitcoin sparen. Kann mir vielleicht in 5-6 Jahren 2 Smartphones davon kaufen und auf einmal ändern sich ganz, ganz viele Dinge bei mir. Auf einmal merke ich, hey, ich bin gar nicht mehr dazu genötigt, mein Geld jetzt schnell auszugeben. Auf einmal hast du ein Spartool und auf einmal ändert das alles. Ich sehe das jeden Tag hier auch bei den Leuten, die wo hier im Hotel sind, wenn die in Bitcoin reinkommen, wenn die in das Rabbit Hole reinfallen, auf einmal ändern sich die Werte bei denen, die Art und Weise, wie die interagieren mit anderen Leuten. Das heißt, ganz, ganz, ganz viel ändert sich einfach über die Zeitpräferenz.
Es ist ja schon so, ich meine, jetzt ist die Inflation sozusagen zum Greifen nahe. Ja, also jeder spricht darüber, die Medien berichten da tagtäglich drüber, jeder stöhnt quasi, wie teuer alles im Supermarkt ist. Aber es ist ja schon so, das habe ich auch bei mir selber gemerkt, so vor, weiß ich, 15 Jahren oder so, dass man da auch schon geneigt war, eher das Geld wieder auszugeben. Also so einen richtigen, also es ist vielleicht unterbewusst.
Ja.
Man kann es vielleicht gar nicht so im ersten Moment so auch ausdrücken, aber man gibt lieber was aus, als dass man es jetzt irgendwo spart. Ja. Und jetzt wird es natürlich besonders deutlich.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, sagen wir mal so, du hast das Thema Zeitpräferenz noch ein bisschen weiter aufgebröselt, da können wir vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Und zwar, du sagst auch, dass sozusagen die Zeitpräferenz ein neues Bewusstsein auch wirklich schafft.
Ja.
Vielleicht magst du noch ein bisschen mehr darüber zu sprechen.
Ja. Ja, also erstmal sehe ich es natürlich bei mir selber. Ich sehe es natürlich auch bei den Menschen, mit denen ich interagiere. Und ja, wie schafft jetzt, sag ich mal, die Zeitpräferenz, beziehungsweise wie bringt uns Bitcoin in ein neues Bewusstseinsfeld? Das heißt, ich habe halt zum Beispiel, ist es natürlich keine A-Priori-Wissenschaft, ist jetzt erstmal eine steile These, ist auch erstmal sehr viel Selbstbeobachtung, aber ich habe halt zum Beispiel schon viele Dinge mit Leuten ausprobiert, habe mit denen Yoga gemacht, habe mit denen meditiert, habe mit denen Ernährungsgeschichten gemacht, Ernährungsberatung und so weiter und ich habe auch gemerkt, das verändert dann was in den Leuten. Und das triggert was in den Leuten und denen geht es auch dann teilweise besser, aber ich habe halt gemerkt, die Dinge skalieren nicht. Das heißt, du musst mit jedem musst du wieder neu anfangen, musst sagen, setz dich auf dein Meditationskissen, tu dies nicht, tu das nicht. Und es kommt dann auch teilweise bei den Leuten nicht so gut an, weil tendenziell musst du ja immer zum Beispiel sagen, okay, wenn du jetzt auf ein anderes Bewusstseinslevel willst, dann musst du vielleicht Dinge aufhören zum Tun, zum Beispiel nicht mehr rauchen, nicht mehr Alkohol trinken und, trinken und so weiter. Und was ich einfach festgestellt habe, welches Tool auf der spirituellen Ebene am besten skaliert, ist Bitcoin, weil Bitcoin triggert die Zeitpräferenz der Menschen. Und wenn sich die Zeitpräferenz von hoch auf niedrig einstellt, auf einmal kommen die Leute automatisch auf so Themen wie Meditation, Bewusstseinsarbeit, Ernährung. Sie machen vielleicht mehr Sport, sie ändern ihre Gewohnheiten, sie ändern ihre Werte, sie ändern die Art und Weise, wie sie denken, ihre Glaubensmuster fangen sie an zum Hinterfragen. Das heißt, Bitcoin ist meiner Meinung nach wirklich das Tool, das auf spiritueller Ebene, ich meine, kommt natürlich auch darauf an, wie man Spirit definiert, ja, aber was auf spiritueller Ebene am besten skaliert.
Aber da muss man ja auch erstmal Bitcoin wirklich verstehen, oder? Ich habe immer das Gefühl, das ist schon noch eine große Hürde, da wirklich zu verstehen, was es imstande ist zu leisten. Und ja, auch das Geldsystem überhaupt erstmal zu verstehen, das ist schon erstmal eine große Herausforderung für viele.
Ja, natürlich. Ich sag mal, das ist auch so eine Reise. Aber prinzipiell, man muss es auch nicht wirklich verstehen. Man muss quasi nur verstehen, hey, ich habe hier ein nicht inflationierbares Gut, ich kann hier mein Geld wieder sparen. Das reicht tendenziell schon. Man muss sich keine Lightning Note oder irgendwas aufsetzen können. Allein wenn man schon in dem Bewusstsein ist, ich habe hier jetzt ein System, bei dem ich mitmachen kann, das auf Freiwilligkeit basiert, auch in irgendwelchen Ländern wie Afrika oder sowas, die wo auf einmal finanzielle Inklusion haben, weil sie einfach in einem System, sag ich mal, monetäre Güter austauschen können, was sie vielleicht davor gar nicht hatten, weil sie keinen Zugang hatten. Und da muss man, glaube ich, auch gar nicht bis ins Detail das verstehen. Einfach nur die simplen Basics, zensurresistent, dezentral, limitiert, das reicht eigentlich schon aus. Und dann kann man immer noch sich entscheiden, tief ins Rabbit Hole reinzugehen.
Was ja auch interessant ist, weil du ja vorhin davon sprachst, dass man sozusagen minimalistischer wird und sich besinnt und so. Das hat ja auch sehr viel eigentlich dann im Gegenzug, so Konsumgesellschaft, Wegwerfgesellschaft, das wird ja auch durchaus kritisiert. Ja, diese Ressourcenverschwendung in Anführungsstrichen. Ja. Das wäre ja eigentlich auch was Bitcoin theoretisch oder ja dann auch praktisch lösen könnte.
Ganz genau, weil es gibt ja auch gerade die ganzen Verbotsbewegungen, dass man sagt, okay, man verbietet den Leuten das Auto fahren und dann darf man dies nicht und dann muss man die Heizung haben und so weiter. Aber meiner Meinung nach, Verbote sind immer keine gute Lösung auf Dauer. Und Bitcoin, sag ich mal, transformiert das Bewusstsein der Menschen ganz, ganz natürlich und ganz, ja, ganz organisch. Und so wie du sagst, kann Bitcoin uns wirklich, also meine These ist wirklich, Bitcoin kann uns in eine gesündere Welt bringen. Gesundes Geld, gesunde Welt.
Ja, und du lebst es ja quasi hier vor, auch mit dem Hotel. Und man muss ja schon sagen, zumindest ist das der Eindruck von außen, den ich habe, dass ja auch einfach immer mehr, sagen wir mal, Aufmerksamkeit da ist, dass die Leute sich immer mehr interessieren und dann ja auch hier vor Ort sehen, das ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern ich kann ja hier wirklich mit Bitcoin bezahlen. Und jetzt bist du sogar auch, glaube ich, ein, zwei Mal im Fernsehen gewesen. Ja. Also irgendwie tut sich ja auch tatsächlich auf allen Ebenen was.
Ja, das ist tatsächlich noch wirklich das Ding, weil Bitcoin ist halt oft sehr theoretisch. Ja. Es gibt viele Podcasts, viele Bücher und ganz, ganz viele Leute kommen hier auch her, die sagen, hey, sie haben schon alle Bücher gelesen, aber sie haben noch nie eine Zahlung in Real Life gemacht. Ja. Und das Hotel ist halt auch ein Schlüsselstück, das den Leuten auch Bitcoin, sag ich mal, greifbar machen will, Bitcoin live zum Erleben, zum Sehen. Das ist nicht bloß irgend so ein Internetgeld, sondern das kann man wirklich auch benutzen. Und das ganz Wichtige ist auch wirklich die Community. Weil was meiner Meinung nach Bitcoin auch, was oft vergessen wird, Bitcoin, dann ist es halt irgend so ein digitales Geld, aber Bitcoin ist viel mehr. Bitcoin ist sowas wie ein, kann man auch jetzt so weit gehen, zum sagen, Bitcoin ist sowas wie ein Gesellschaftsvertrag. Es ist einfach eine Wertegemeinschaft. Wir haben alle gewisse Werte und jeder, der wo in der Wertegemeinschaft mitmachen will, der kann da freiwillig mitmachen. Und man sieht ja auch immer so einen gewissen Konsens. Natürlich gibt es dann auch noch Unterschiede. Es gibt wirklich von 20 bis 80 oder bis 100 Jahren, es gibt ganz, ganz diverse Leute, die in den Bitcoin-Space kommen. Aber alle eint eins und das ist ein gewisser Konsens von den Werten, die Leute haben. Und deshalb ist es auch so einfach, mit den Leuten Gespräche zu führen, weil man nicht irgendwie, sag ich mal, auf einem sehr, sehr, wie sagt man, man muss nicht oberflächlich mit den Leuten anfangen zum Reden, sondern man kann sich sehr tief gleich mit den Leuten verbinden und gleich in tiefe Gespräche kommen, weil einfach die Wertegemeinschaft da ist.
Am Ende des Tages ist ja Bitcoin auch nichts anderes als Sprache, oder?
Ja,
also
genau.
Ich sehe das immer so, das ist so eine Möglichkeit, auch jemanden Wert,
ja,
Wert zu schätzen. Ja. Und das ist quasi universell gültig. Also das kann ich auf der ganzen Welt machen. Ich muss jetzt nicht die native Sprache sozusagen können, aber ich kann
mit Bitcoin das machen. Und das ist ja das Faszinierende. Es gibt meiner Meinung nach so drei universelle Sprachen. Das eine ist dann halt die Mathematik. Aber Bitcoin ist ja, wenn du so willst, auch nichts anderes wie Mathematik. Dann, was natürlich auch spannend ist Musik. Du kannst irgendwie drei verschiedene Nationen zusammentun, ganz, ganz verschiedene Leute, du spielst ein Musikstück und auf einmal alle tanzen miteinander und alle verstehen es. Selbst Tiere können teilweise Musik verstehen. Mhm. Das heißt, es geht sogar über die Menschen hinaus. Und Bitcoin ist natürlich auch, so wie du sagst, einfach eine universelle Sprache. Jeder kann es verstehen, jeder kann es selbst nachprüfen, jeder kann es für sich verifizieren und jeder kann, ganz, ganz wichtig, freiwillig teilnehmen.
Mhm. Und dann ist es ja schon, wenn dann so Gesetzideen kommen, man wolle Bitcoin verbieten, was natürlich jetzt mal von der technischen Seite könnte man hinterfragen, was möglich ist. Aber man kann ja sagen, wenn man Bitcoin verbieten will, dann verbietet man letztlich auch Sprache, also sowas wie eine Einschränkung der Sprache.
Genau. Meinungsfreie Meinungsäußerung quasi. Das ist nichts anderes wie ein Bitcoin-Verbot.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde es ja spannend, also wir sind jetzt auch das erste Mal hier und ich werde auf jeden Fall noch gucken, wo ich jetzt hier mal auch eine reale Transaktion durchführen kann und nicht nur immer hodeln. wie ist es denn generell mit den Gästen, die hier hinkommen? Sind das eher Gäste, die sich schon grundsätzlich im Bitcoin-Space auskennen, sagen wir es mal so, oder kommen da auch viele, die einfach neugierig sind und noch gar nichts damit zu tun hatten? Wie so?
Ja, also wir sind ja hier quasi, das ist ja kein, wir haben jetzt nicht das Bitcoin-Hotel hier von Grund auf, sag ich mal, konstruiert, sondern wir waren ja auch schon immer, seit über 30 Jahren sind wir hier schon ein normales Hotel. Das heißt, wir haben auch ganz, ganz viele Stammkunden und viele, die sehen das halt einfach neutral, die laufen hier an dem White Paper vorbei, für die ist das einfach wie ein Kunstwerk oder sowas. Aber meiner Meinung nach triggert das trotzdem was unterbewusst bei den Leuten. Das heißt, die laufen einmal vorbei, zweimal, dreimal, beim vierten oder fünften Mal fragen sie dann doch nach, was hat es damit auf sich? Ja. Und dann können wir den Leuten auch Fragen beantworten. Und das ist halt immer eine gute Ausgangsposition, weil ich bin auch kein Freund von den ganzen proaktiven Orange-Pillen, weil man sich da teilweise sehr schwer tut. Und dann ärgert man sich nur selber, weil man den Leuten irgendwas aufdrängen will. Und die Leute, die haben dann aber keinen Bock drauf. Und so ist es halt eigentlich eine ganz charmante Sache, an die Leute ranzugehen, auch an die No-Coiner. Und dann sind wirklich sehr viele offen, auch von unseren Stammkunden, die fragen danach. Und dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viele, die extra hier nur wegen dem Bitcoin-Hotel herkommen. Die kommen hier teilweise aus dem Ausland, aus dem Dachraum, selbst aus Amerika waren schon Leute hier.
Wahnsinn.
Und die kommen dann halt wirklich her, um Bitcoin mal zum Erleben.
Ja.
Ja.
Ich bin ja auch mal gespannt. Ich meine, wir machen das Event hier, wie wir schon gesagt haben. Im Juli ist es soweit. Ja. Und meine Hörerschaft ist ja jetzt schon noch sehr gemischt. Ja. Also es sind viele Bitcoiner dabei, aber natürlich sehr viele, die einfach vielleicht auch Bitcoin eher ablehnen würden, eher Gold präferieren, was ich.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, also wer hier sein wird und wer dann vielleicht dann auch neue Eindrücke kriegt.
Wobei ich dann einen spannenden Take habe. Ich glaube wirklich, alle deine Hörer sind Bitcoiner. Nur manche sind sich das noch nicht bewusst.
Okay, das kann man natürlich auch so sagen. Ja, es ist, wahrscheinlich rede ich auch für viele andere, aber nicht für alle, aber ich habe schon das Gefühl, dass Bitcoin und österreichische Schule sehr eng miteinander verwurzelt sind, weil sozusagen das, was theoretisch schon vor vielen Jahrzehnten geschrieben wurde von den Austrians, ist sozusagen jetzt ja eigentlich erst durch die technische Möglichkeit.
Wir hatten das ja gerade vorher unten, habe ich dir das Kunstwerk gezeigt, da haben wir Rothbard, da haben wir Mises und da habe ich dir auch gesagt, das sind eigentlich schon die Gründerväter von Bitcoin, weil die haben eigentlich definiert, wie gesundes Geld sein müsste. Mhm. Und dann kam halt Satoshi noch dazu und Satoshi hat dann quasi genau das umgesetzt. Und das ist auch wirklich faszinierend, dass er quasi genau, sag ich mal, dass sich das dann aus der Idee so manifestiert hat und Satoshi das alles zusammengefügt hat. Mhm. Und man dann jetzt auch wirklich, das ist ja auch vom Timing her ziemlich gut gemacht. Es war wirklich nicht zu früh, aber auch nicht zu spät, weil hätte er es vielleicht 5 Jahre später gemacht, dann kann ich mir vorstellen, dass das mit dem ganzen Proof of Work und der Netzwerksicherheit vielleicht doch schon relativ schnell angegriffen worden wäre und vielleicht sich nicht so schlammheimlich entwickelt hätte. Und ich weiß gar nicht, ob es Rothbard oder ob es Mises war. Einer von den beiden hat auch gemeint, es muss auf jeden Fall so eine schleichende, das perfekte Geld, das muss auf jeden Fall so schleichend eingeführt werden, ohne dass es irgendwelche Staaten oder sowas mitbekommen, weil sonst würden die das relativ schnell zensieren, solange es noch zensurfähig ist. Und momentan ist halt jetzt Bitcoin auf dem Level, wo es halt nicht mehr zensierbar ist und wo es halt wirklich sehr, sehr stable ist.
Ja, im Gegenteil. Ja. Also zumindest kleinere Staaten fangen an, das sogar einzusetzen oder als Legal Tender einzusetzen. Ja. Das ist schon nicht mehr aufzuhalten, würde ich fast sagen. Also,
genau.
Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir werden noch in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr im Mises Karma-Kanal sehen, auch hier aus dem Hotel. Ja. Und ich freue mich jetzt schon aufs Event, bin auch schon ein bisschen aufgeregt.
Tatsächlich, ich glaube auch wirklich, es ist auch wirklich eine Chance jetzt auch wirklich mal das, weil ich sag mal, so wie du schon sagst, du hast die Libertären in deinem Podcast, du hast die Bitcoiner und auch die Brücken zum Schlagen, das denke ich ist sehr wichtig, dass du wirklich die Brücke schlägst, die Libertären und die Bitcoiner zusammenbringst, weil beide haben eigentlich die gleiche, sag ich mal, Grundidee. Die Grundidee ist Freiheit und das eint uns alles und deshalb bin ich da sehr gespannt auf das Event und freue mich auf alle, die vorbeischauen und bin sehr, sehr bullish.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Also miseskarma.de/event ist die Adresse. Da sind jetzt zum Zeitpunkt noch ein paar Tickets zu bekommen. Und wenn jetzt jemand hier generell einfach mal im Hotel gerne übernachten möchte, dann wahrscheinlich über die Webseite oder wie kann man?
Genau, über die Homepage. Du hast das schon vorher gemacht, den digitalen Check-in. Wie war das für dich?
Das war ziemlich einfach. Und wie ich dann auch gesehen habe, direkt Schlüssel mit auf der Handy-App. Also hier kommt man dann rein damit. Super praktisch, also hatte ich so auch noch nicht gesehen.
Ja, wobei man erwähnen muss, es ist keine App, sondern browserbasiert. Man muss hier nichts runterladen.
Ja, das stimmt.
Und da
ist es noch einfacher.
Ja, genau. Ja. Und dann freuen wir uns auf alle, die vorbeischauen. Und die anderen Sachen kommen alles in die Shownotes, Twitter-Account und so weiter. Da kommen auch ab und zu witzige Sachen.
Machen wir. Ja, dann in diesem Sinne, vielen Dank. Wer den Podcast unterstützen möchte, kann das natürlich am besten über Podcasting 2.0 machen. Ansonsten einfach auf die Website miseskarma.de vorbeischauen, da gibt es alle weiteren Möglichkeiten. Ja, dann nochmal vielen Dank, Marc, und
vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal hoffentlich hier in Ploching demnächst. Tschüss.
Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Mises Karma auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt. Für Anregungen, Fragen und Kritik nutzen Sie das Kontaktformular auf miseskarma.de.